Ich hatte in dieser Woche einige tolle Begegnungen. Gespräche, die ich vorher nicht planen konnte, habe ich geführt mit Menschen, die ich vorher nicht kannte. Da kreuzen sich Wege manchmal und ich bin immer überwältigt von solchen Erfahrungen. Da kreuzen sich Wege zwischen Monika Immel und Axel Hofeditz. Und jetzt sitzen sie hier nebeneinander. Ich meine, vorher kreuzten sich noch die Wege von Rosi und Axel. Und sie sitzen auch nebeneinander. Will mal gesagt sein, hier an der Stelle. In unserem Bibeltext heute werden wir feststellen, dass sich da auch Wege kreuzen. Da sind zwei Männer, die sich treffen in einem Haus, wo sie vorher noch nicht waren. Und jetzt stelle ich mal eine Frage in den Raum. Was würde so eine Begegnung behindern? Was würde dazu führen, dass diese Begegnung nicht stattfindet? Nun, wir glauben an Jesus Christus. Wir glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er lebt. Und wir glauben, dass Christus diese Begegnungen auch schafft. Das ist kein Zufall, dass die beiden heute hier sitzen, Monika und Axel. Wir Christen glauben, dass Gott diese Begegnung initiiert hat. Er hat das so geführt in seiner Allmacht. Aber was kann passieren oder welche Gründe gibt es dafür, dass so eine Begegnung dann doch nicht stattfindet? Vier Begriffe, die mit Sch anfangen. Scham, Schuld, Stolz, Scheu. Scham, Schuld, Stolz, Scheu. Scham. Man schämt sich. Ich kann dem doch nicht in die Augen schauen. Nein, ich wähle die andere Tür. Ich gehe an ihm vorbei. Schuld? Da liegt was zwischen uns. Ich meide diese Begegnung, denn da ist etwas vorgefallen, was mich verletzt hat oder den anderen verletzt hat. Schuld. Stolz? Ach, warum soll ich mich mit dem abgeben? Was habe ich denn von ihm, von ihr? Warum sollte ich mit dem überhaupt Kaffee trinken, mich mit ihm treffen? Stolz. Scheu? Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Menschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, wie der andere reagieren wird. Diese vier Gründe können so eine Begegnung verhindern. Und da lasst uns doch heute in der Predigt ein bisschen drüber nachdenken. Gott hat so viele tolle Begegnungen im Sinn. Er möchte uns zueinander führen. Er möchte diese Begegnungen. Er möchte diese Gespräche. Er möchte diese Treffen. Er möchte, dass wir uns gegenseitig einladen, auch nach Hause und miteinander Zeit verbringen. Er möchte das. Er möchte Beziehung. Er möchte, dass wir eins sind. Das haben wir gerade auch gesungen. Aber diese vier Gründe, die alle mit Sch anfangen, sind Sch. Also nicht unbedingt förderlich. Am vergangenen Sonntag hat der Prediger Robert Metz über Paulus gesprochen. Er hieß vorher Saulus. Saulus, ein Mann, der religiös war, er hatte seine Ziele, Überzeugungen, er hat das Alte Testament in- und auswendig gekannt, er dachte, er ist im Sinne Gottes unterwegs. Und dann stellt sich Jesus ihm in den Weg. Und Paulus stellt diese Frage: Wer bist du? Er kennt Jesus nicht. Er kannte die Bibel, aber er kannte Jesus nicht. Heute lernen wir den Hananias kennen, einen anderen Mann. Auch dem stellt sich Jesus in den Weg. Und er reagiert auf Jesus wie? Er sagt: Siehe, hier bin ich, Herr. Paulus kannte Jesus nicht, Hananias kannte Jesus. Kennst du Jesus? Wenn in der vergangenen Woche der Botschaft folgender Appell weitergegeben wurde, lass dich beschenken, Jesus will sich dir offenbaren und achte mal im Alltag darauf, wo er sich dir offenbart oder dich beschenkt. Gab es in der vergangenen Woche solche Erfahrungen? Es kann sein, dass da irgendwelche außergewöhnlichen Situationen vorgefallen sind und du dich gefragt hast, was soll das denn jetzt? Das habe ich doch gar nicht geplant. Du hast dich darüber geärgert. Du hast es nicht einordnen können, weil der, der mit dir Kontakt aufnehmen konnte, dir fremd war oder ist. Oder da kam Jesus in deinen Alltag. Es gab irgendeine Situation, die war irgendwie befremdlich und du hast so reagiert. Siehe, hier bin ich, Herr. Was hast du mit mir vor? Gigantisch. Ihr Lieben, wir reden hier über etwas, was es in dieser Welt nicht gibt. Ein Verständnis dafür, dass Gott lebt, dass Gott unsere Wege führt, die alltäglichen Dinge leitet. Und wenn das aber dein Leben ist, dieses ständige Geschenk, beschenkt werden, dann wirst du staunen, wie viel Christus in deinem Leben unternimmt. Und dann wird mit jeder Begegnung, mit jeder Erfahrung dein Gottesbild schärfer. Du dachtest vorher, so ist Gott, und wirst dich überraschen oder wirst erstaunt darüber sein, dass er doch anders ist, als du dir das gedacht hast. Lasst uns diesen Text lesen, er ist einfach wunderschön. Ich greife nochmal den Vers auf, den letzten Vers von der letzten Predigt in Apostelgeschichte 9, Vers 5. Apostelgeschichte 9, Vers 5. Da antwortet Paulus, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Dann sagt Jesus, doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Lieber Paulus, ich habe dir jetzt eine Begegnung geschenkt mit mir persönlich, sagt Jesus, aber ich werde dich weiter beschenken. Geh in die Stadt und dann wirst du weitere Instruktionen bekommen. Das sind meine Geschenke. Ich werde dir offenbaren, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Also das sind Zeugen, die haben auch was gehört, nur sie konnten das nicht einordnen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf, als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat im Gesicht, also in einer Erscheinung, einen Mann mit Namen Hananias gesehen. Eine weitere Erscheinung, die Paulus hier hat, er hat in einer Erscheinung Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Schließ die Augen und sieh, das ist das Thema heute Morgen. Saulus war erblindet, 3 Tage konnte er nichts sehen. In dieser Zeit sieht er ein Gesicht, lesen wir hier. In dieser Zeit hat er eine Erscheinung und das griechische Wort, da finden wir das Verb sehen drin. Er hat eine Erscheinung erlebt. Diese Erscheinung ist nicht selten in der Bibel, denn so führt Gott ganz konkret seine Diener. Der Salomo in 2. Chronik 1 hatte eine Erscheinung. Er hat geschlafen, seine Augen waren zu und er konnte was sehen. Saulus war blind und er konnte was sehen, denn Jesus hat ihm sich offenbart. Hananias, ich weiß nicht, ob er geschlafen hat oder nicht. Und plötzlich hat auch er eine Erscheinung. Jesus hat sich ihm offenbart. Jesus sagt zu dem Hananias, du geh zu dem Haus des Judas, da triffst du einen Saulus. Dann sagt er zu Saulus, Saulus, geh auch dahin in das Haus des Judas, du triffst da einen Hananias. Diese Begegnung würde nicht stattfinden, wenn einer der beiden entweder scheu wäre, Schuld hätte, stolz wäre, Scham hätte. Genau. Aber diese Begegnung hat stattgefunden. Wir lesen gleich weiter. Ich möchte aber die Hintergründe noch mal in Erinnerung rufen. Wer war Saulus? Saulus war jemand, der die Christen verfolgt hat. Saulus war jemand, der die Christen vernichten wollte. Er hatte einen Auftrag gehabt, um nach Damaskus zu gehen und da die Christen aufzuspüren. Wo sind diese Christen? Ich will sie umbringen. Es hat sich rundgesprochen, dass dieser Saulus gefährlich ist. Die Christen haben die Begegnung mit ihm gemieden. Sie wussten, eine Begegnung mit ihm würde ihnen das Leben kosten. Jetzt kriegt der Hananias von Jesus diesen Auftrag, geht zum Saulus. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich Hananias gefühlt haben muss? Scheu, Angst. Das ist wie ein Selbstmord, dahin zu gehen. Da gehe ich doch nicht hin. Der bringt mich doch um. Hananias hat noch nicht mitbekommen, dass Saulus sich verändert hat. Das musste Jesus ihm sagen. Jesus hat ihm das offenbart. Aber das zu wissen und das zu glauben, das sind zwei Dinge oftmals. Hananias war dem Ruf Gottes gehorsam. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen, also ins Gefängnis zu werfen. Der Herr aber sprach zu ihm: geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhnen Israels. Hat Jesus sich dir in der vergangenen Woche offenbart? Gab es eine Situation, in der du von ihm einen Auftrag bekommen hast? Wie gesagt, da kann es diese Reaktion geben, dass du dich darüber geärgert hast und gesagt hast: Was soll dieser Moment gerade in meinem Alltag? Das war nicht geplant, ich will das nicht. Hast es beiseite geschoben, hast abgesagt und bist deinen Weg gegangen. Oder kann es sein, dass du dann den Herrn erkannt hast, da in dem Reden, diese Nummer war dir zu groß? Aber du hast dann gesagt: Herr, wenn du mir diesen Auftrag gibst, dann bin ich bereit, ihn auszuführen. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Am vergangenen Sonntagabend bekam ich einen Anruf vom Pastor einer kleinen Gemeinde in Dillenburg, die sogenannte FCG, Freie Christengemeinde Immanuel Dillenburg. Das ist eine kleine russlanddeutsche freie Gemeinde. Der Pastor rief mich an und sagte: David, ein 25-Jähriger ist an Hirntumor erkrankt und dann vor ein paar Tagen gestorben. Kannst du die Beerdigung übernehmen? Die findet am Mittwoch statt. Ich habe mich umgehört, sagte er, ob das jemand tun kann. Wir finden niemanden und dann sind wir auf dich gekommen. Du hast mal bei uns in der Gemeinde vor 7 Jahren gepredigt. Kannst du diesen Dienst übernehmen? Ein paar Stunden vorher hatte ich den Gedanken: Och, ich freue mich, dass ich in diesem Jahr noch keine Beerdigung hatte. Ich kann euch das sagen, das ging mir durch den Kopf. Na klar, man nimmt diese Dienste an, wie sie kommen. Aber ich bin dankbar, dass diesen schweren Dienst ich in diesem Jahr noch nicht so häufig tun musste. Jetzt ruft mich dieser Mann an. Und während er sagt: David, wir haben uns umgeschaut und keinen gefunden, war mir schon klar: Herr Jesus, rede, dein Knecht hört. Und dann habe ich nur noch gefragt: wann ist der Termin und wie heißt der Mensch? Und gib mir noch ein paar mehr Informationen über diese Person. Als er dann auflegte und ich auf meinen Terminkalender schaute, merkte ich, dass ich am Montag und Dienstag keine Zeit habe zum Vorbereiten. Der Terminkalender war voll. Am Morgen des nächsten Tages, am Montagmorgen, ruft mich eine Person an und sagt: David, wir hatten einen Termin ausgemacht für Dienstag, ich kann leider nicht. Den Termin am Montag, der ist auch ausgefallen. Zufall? Natürlich nicht. Der lebendige Gott führt 1 und 1 zusammen. Und dann hatte ich die Zeit und konnte mich darauf vorbereiten. Und es war eine außergewöhnliche Erfahrung. Ich hatte Furcht, ich hatte Angst vor diesem Moment, einen 25-Jährigen zu beerdigen. Er war Psychologiestudent in Marburg. 60, 70 Psychologiestudenten oder Studenten sind da zusammengekommen, saßen kritisch in den Reihen. Was wird der Pastor, dieser fremde Pastor denn sagen? Und weil dieser Dimitri kurz vor seinem Tod Jesus angenommen hat als seinen Retter, konnte ich verkündigen, Jesus hat ihn errettet, Jesus hat ihn zu sich genommen in den Himmel. Das war eine frohe Botschaft, das war eine tolle Erfahrung. Ihr Lieben, sowas gibt es. Und ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die sich von Christus beschenken lässt. Wenn es uns um Mission geht, um Evangelisation geht, dann können wir nicht hoffen, dass unsere Planungen dazu führen, dass Menschen errettet werden. Wir hoffen auf Christus, dass er sich uns offenbart, dass er Diener beruft, Menschen, die sich bereit erklären und sagen, Herr, gebrauche mich, ich stelle mich dir zur Verfügung, beschenke mich mit solchen Aufträgen. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Kraft, ich habe keine Erfahrung. Meine Familiensituation ist gerade so, dass wir überhaupt keine Kapazitäten mehr haben, aber beauftrage mich trotzdem, denn du wirst mir die Zeit geben und du wirst mir die Kraft und den Mut geben, Herr Jesus Christus. Ist das unsere Haltung? Ich hoffe doch sehr, dass wir wegkommen von dem, ja, wir kennen die Bibel ganz gut, wie der Paulus das Alte Testament in- und auswendig kannte, ja, und wir reden dann darüber, dass wir Gemeinde bauen, ja, und setzen dann auf unsere Erfahrung und unsere Intelligenz und dass wir dann davon wegkommen und sagen, Herr Jesus Christus, ich stelle mich dir zur Verfügung, beschenke mich schon in der kommenden Woche. Es gibt diesen Vers im Psalm 46, da sagt der Psalmist oder Gott sagt es, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Irgendwann mal muss der Moment kommen, dass wir den Mund schließen, die Augen schließen und dann erwarten, dass Gott redet. Und er wird reden. 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöre zur rechten Zeit. Der Paulus, der hat in der Zeit, als er blind war, hat er gebetet. In der Zeit, als er nichts sehen konnte, hat er gefastet. Er hat nichts gegessen. Natürlich hat er als frommer Gesetzesgelehrter, Pharisäer, auch gefastet und gebetet. Nur vorher war es eine religiöse Übung. Jetzt ist es eine Reaktion, eine Folge der Begegnung mit Jesus. Du wirst beten, wenn Jesus sich dir offenbart. Du wirst die Größe Gottes erkennen in diesen konkreten Führungen im Alltag. Das wird dich auf die Knie bringen. Du wirst feststellen, wenn da so viel Macht und Herrlichkeit ist, naja, dann will ich mehr davon. Und dann schließt du deine Augen und betest zu diesem großen Gott und sagst, mach weiter so. Führe mich, hier hast du mich. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Wie hat sich die Geschichte weiterentwickelt? Und wir kommen jetzt dann auch zum Thema Taufe. In Vers 17, Hananias aber ging mit zitternden Knien. Wahrscheinlich hatte der Angst vor dieser Begegnung in dem Haus des Judas. Auch irgendein Fremder, der sich dann zur Verfügung gestellt hat von Gott, wo Gott ihn dann gebraucht hat mit seiner Gastfreundschaft vielleicht von diesem Judas. Wir lesen nichts weiter von ihm, aber so arbeitet Gott. Er gebraucht dann einzelne unscheinbare Menschen, die dann ihr Haus zur Verfügung stellen. Und dort in diesem Haus treffen sie sich. Und was tut Hananias? Er legt ihm die Hände auf und sprach, und jetzt achtet mal darauf, Bruder Saul. Hananias könnte ihm erstmal alles vor Augen führen, was der Saulus alles falsch gemacht hat. Du hast. Nichts davon. Stattdessen legt er ihm die Hände auf, gerade in einem Zustand, wo er nichts sehen konnte. Saulus sieht noch niemanden. Und dann kommt diese warme Hand auf seine Schultern und er merkt, hier ist jemand, der mich lieb hat. Und Hananias legt ihm die Hand auf und sagt, Bruder. Er sagt es zu einem, der Christen verfolgt hat. Und wir können uns das vielleicht gar nicht vorstellen, wie es für Saulus gewesen sein muss, zu hören: Bruder, du bist mein Bruder. Wir sind eine Familie, wir sind Geschwister, wir sind eins. Das ist das, was Menschen, die zum Glauben finden, neu erleben, dass da eine große Familie ist. Und Monika, ich hoffe, dass du das erlebt hast und du hast es auch bezeugt, dass da plötzlich fremde Menschen waren, die dich in den Arm genommen haben, die dir gesagt haben: Schwester Monika. Das klingt so altmodisch, irgendwie komisch, aber das ist das, was Gott schafft. Eine andere Einheit. Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, kennst du ihn? Jetzt ja. Der dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit Heiligem Geist erfüllt werdest. Hananias betet, legt ihm die Hände auf und in diesem Moment wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Er kann dann wieder sehen. Ja, wir glauben ganz fest daran, dass wenn jemand zu Jesus findet, er dann erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Gott selbst zieht dann ein in unser Herz durch seinen Heiligen Geist. Das passiert hier ein bisschen entzerrt. 3 Tage liegen dann zwischen der Begegnung und der Erfüllung des Heiligen Geistes. Man muss nicht den Menschen drängen, wenn man ihm von Jesus erzählt und dann glatt hoffen, dass bei der Bekehrung dann schon alles erledigt ist. Vielleicht braucht es ein bisschen. Und doch ist das der Moment, wo Paulus erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Das hier spricht ein Arzt. Lukas ist ein Arzt. Und auch wenn Thorsten vorhin das versucht hatte, biologisch zu erklären, wie der Vorgang des Sehens abläuft, da könnte Lukas, der Arzt, glaube ich, noch ins Detail erklären, was sich da abgespielt hat. Und er gebraucht dann diese Formulierung, die dann zum Sprichwort geworden ist: so fiel es ihm wie Schuppen von seinen Augen, ich kann es nicht erklären. Und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er Speise genommen hatte, kam er zu Kräften. Er war aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Dieser Paulus lässt sich taufen. Er hat jetzt nicht nur verstanden, dass es einen Gott gibt, der einen Sohn hat, der für ihn gestorben ist und wieder auferstanden ist. Er hatte diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Die reinen Informationen reichen noch nicht aus. Es braucht die Offenbarung Jesu Christi, der sich dem Menschen in seiner Liebe zuwendet, sodass der Mensch nicht anders kann, als zu sagen: Herr, hier bin ich. Du bist mein Herr. Ich vertraue dir. Und was drückt er mit der Taufe aus? Warum lässt er sich denn taufen? Nun hat er ja die Begegnung mit Jesus gehabt. Er ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Gott wohnt in seinem Herzen. Wofür die Taufe? Wenn eine berühmte Persönlichkeit über die Medien in einem Umkreis von hunderten Kilometern öffentlich sich gegen Jesus Christus gestellt hat und jetzt sagt: Ich möchte öffentlich bekennen, dass dieser Herr Jesus Christus mein Gott ist, dann zieht es Kreise, dann kriegt das jeder mit. Deswegen ist die Taufe nicht nur ein inneres Geschehen im Herzen. Die Bekehrung oder der Neuanfang, das Leben mit Jesus ist nicht nur der Moment in meinem Herzen, sondern es hat auch einen öffentlichen Charakter. Das ist der Moment, wo der Mensch sagt: Jesus hat sich zu mir gestellt, jetzt stelle ich mich zu ihm. In der Taufe bezeugt er, dass er zu Jesus Christus gehört. Und wenn wir jetzt gleich hier die Taufe erleben werden, unser Täufer Hans-Walter Schellenburg wird dann ins Wasser gehen, Monika wird dann ihm folgen, wird auch ins Wasser gehen, und dann wird es diesen Moment geben, da wird Hans-Walter Schellenburg Monika ins Wasser tauchen. Und er wird sie wieder aus dem Wasser rausholen. Und das ist Symbolik. Achtet bitte darauf. Wofür steht denn diese Symbolik? Jesus Christus ist für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha gestorben. Er ist für die Sünden von Saulus und von Hananias gestorben. Er hat für beide sein Leben hingegeben. Er hat das Problem, das sie hatten, und zwar das Getrenntsein von Gott, gelöst durch seinen Tod am Kreuz. Und deswegen konnte er sich dem Saulus offenbaren und ihm das mitteilen. Hey, ich hab dich lieb, für dich bin ich gestorben, auch wenn du mich verfolgt hast und meine Kinder ins Gefängnis geworfen hast. Ich hab dich lieb, für dich bin ich gestorben. Und Hananias kann genau das gleiche Lied singen. Auch für mich bist du gestorben, Jesus Christus. Dieser Tod, den Jesus für uns gestorben ist, den müssen wir nicht mehr sterben. Die Strafe für die Sünden hat er auf sich genommen. Wir werden nicht mehr bestraft von Gott, dem Richter. Er wird auf dem Thron sitzen und die Menschen richten. Und dann dürfen wir ganz frei da vor ihm stehen. Denn Jesus wird für uns auftreten und wird sagen, nein, diese Schuld, die David begangen hat, habe ich auf mich genommen. Das heißt, den Tod, den Jesus für dich gestorben ist, liebe Monika, wirst du gleich symbolisch sterben. Du wirst nicht sterben. Aber du wirst ins Wasser getaucht. Das ist eine Symbolik. Und dann wirst du aber, und das ist ganz wichtig, du wirst auferstehen, aus dem Wasser rausgeholt. Christus ist nämlich aus den Toten, von den Toten auferstanden und er lebt. Deswegen konnte er auch einen Saulus führen, einen Hananias führen und es zu einer Begegnung kommen lassen. Jesus Christus lebt heute, ihr Lieben. Auch heute nach dem Gottesdienst lebt er immer noch und in der kommenden Woche auch. Und ich wünsche uns, dass wir diesen lebendigen, auferstandenen Jesus persönlich erleben in unserem Alltag, weil er uns führt und gebraucht für sein Reich. Er lebt und das ist die Demonstration, das ist die Symbolik, wenn du aus dem Wasser rausgeholt hast. Deswegen lasst uns feiern, wenn sie gleich aus dem Wasser rausgeholt wird. Und dann hat er dir seinen Tod geschenkt, er hat dir seine Auferstehung geschenkt und dann schenkt er dir auch sein Leben. Dann ist Christus dein Leben. Und Jesus wird dich nicht im Stich lassen, liebe Monika. Er wird dich führen und leiten, ganz konkret im Alltag. Und du wirst nie mehr alleine sein, denn Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann wirst du, wenn das Leben hier zu Ende ist, bei ihm sein, im Himmel. Und deswegen hast du eine Hoffnung. Und das ist, es gibt nichts Schöneres als das, deswegen ist das ein Highlight in unserem Gemeindekalender, dieses Fest heute. Ich darf dich bitten und Hans-Walter, dass ihr nach vorne kommt, jetzt auf die Bühne. Stellt euch erstmal einfach nur hier hin.